Tacheles Podcast.
André Borlaug, nächstes Jahr in Australien heißt Ihr Roman, der herauskommt in diesem Sommer. Es ist ein Erstlingswerk und spannend daran, wir lesen dieses Buch nach dem 7. Oktober. Geschrieben wurde es aber lange vorher. Lassen Sie uns über den Kontext und diesen Schreibprozess sprechen und mit der Frage beginnen, warum haben Sie überhaupt begonnen, einen Roman zu schreiben?
Ich habe begonnen, einen Roman zu schreiben, weil ich kein Spezialist bin, um irgendein Sachbuch zu schreiben und wollte meine Gedanken, meine Wünsche, meine Befürchtungen irgendwie niederschreiben. Das war Ende 2020. Dann wurden wir durch Corona unterbrochen, aber ich habe dann diese Zeit genutzt, um zu schreiben. Ich habe immer befürchtet, dass wir in der Schweiz gerade mit dem Antisemitismus nicht allzu viel zu tun haben. Und meine Befürchtungen, dass in Israel die Regierung immer weiter nach rechts geht, die ist eigentlich schon länger da. Und als das Bündnis dann kam mit der rechten Koalition, habe ich irgendwann was geschrieben, was könnte passieren. Aber ich hätte im Traum nicht daran gedacht, dass es so schnell passiert.
Nun, der Hauptprotagonist lebt in Berlin, er feiert seinen 80. Geburtstag, blickt zurück auf sein Leben. Und in diesem Rückblick zeigt sich auch diese Auseinandersetzung, diese vielen Ambivalenzen mit jüdischer Identität, mit Zugang zu Israel, mit diesen Dingen, die viele von uns ja auch in der jüdischen Welt beschäftigen. Das ist auch Ihre Welt, eine Welt, die Sie versuchen, einem öffentlichen Publikum zu erschließen.
Man sagt, es gibt viele Wege nach Rom, es gibt viele Wege, ein Jude zu sein. Sie können orthodox sein, sie können liberal sein. Und ich finde, dass hier fehlt die Toleranz auch unter den Juden, dass ein säkulärer Jude genau ein gleich guter Jude sein kann wie ein orthodoxer. Und ich habe versucht, diesen Pluralismus in einen Roman einzukleiden und habe auch versucht aufzuzeigen, ohne irgendwelche pseudowissenschaftliche Ideen anzubringen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Einer der wichtigsten Zeichen im Judentum ist die Kippa auf dem Kopf. Die Kippa auf dem Kopf ist nirgends festgehalten. Also wir haben ein Symbol im Judentum, das derart eine Wichtigkeit zeigt, die eigentlich nirgends festgehalten ist. Das gibt's gar nicht.
Der Haupterzähler spricht in Ich-Form, er erzählt sein Leben, er blickt zurück auf Begegnungen, Freundschaften, Entwicklungen, Streitereien. Er hat ein Bild der Welt entwickelt über die Zeiten, die er gelebt hat in diesen 80 Jahren, das nicht pessimistisch, aber auch sehr realistisch wird langsam. Er hadert mit seiner politischen Einstellung, er fragt sich, wo verorte ich mich im 80. Lebensjahr und was ist es Ihnen dabei gegangen?
Ich hatte das Glück, dass ich selber in einer modernen orthodoxen Familie aufgewachsen bin, aber mein Vater mir immer gesagt hat, als ich ihm mal gesagt habe, du, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles richtig ist, was wir da machen. Da hat er mir geantwortet, ein intelligenter Mensch, auch wenn er noch so religiös ist, ist nie ganz sicher. Und mit diesen Zweifeln, die eigentlich, glaube ich, nicht exklusiv bei mir festhalten, die haben mich immer geprägt. Ich wusste nie, was ist wirklich richtig. Und da ich selber viel gereist bin, viel erlebt habe, viel gemacht habe, konnte ich da schon ein bisschen meine eigenen Erfahrungen in dieses Buch reinbringen.
Wer Sie kennt und wer es liest, der wird genau das finden, was Sie gerade gesagt haben, dass viel von Ihnen selbst drinsteckt, Ihre Funktionen, Ihre Tätigkeit für den Klal, Ihr Arbeitsleben, Ihr Privatleben. Vieles davon ist ansatzweise drin. Das sind natürlich Metaphern, Allegorien, es ist überspitzt und sicher viel fiktionalisiert. Warum haben Sie nicht eine Autobiografie geschrieben?
Erstens, glaube ich, ist eine Autobiografie für mich kein Mensch interessiert, außer vielleicht 20 Leuten, die kennen Sie. Zweitens weiß ich nicht, ob eine Autobiografie so interessant. Jemand hat mich gefragt, sag mir mal, was ist wahr in diesem Buch und was ist nicht wahr. Das werde ich dir nie sagen.
Was auffallend ist, ist, dass viele Menschen des jüdischen Lebens vorkommen. Auch viele Themen der jüdischen jüngeren Geschichte sind wichtig in diesem Buch und mit denen setzen sie sich auseinander. Ist diese jüdische Gemeinschaft, die organisierte jüdische Gemeinschaft der letzten 20, 30, 40 Jahre und die vielen Organisationen, in denen sie auch Mitglied waren, war das identitätsbestimmend für sie und somit auch für den Hauptprotagonisten?
Absolut, 100%. Meine Figur Arthur Mandelbaum, den ich ganz stark angelehnt habe an Axel Springer, der selber kein Jude war, aber sich vorgenommen hat, alles für das jüdische Volk und Israel zu machen und ziemlich kritiklos seine Zeitungen instrumentalisiert hat. Ich hatte das Glück im 1979, dass ich tatsächlich Axel Springer kennengelernt habe und das hat mich geprägt, dass so ein Mann, der damals Adenauer gesagt hat, ich werde mein Leben lang alles für Israel tun, teilweise kritiklos, das hat mich sehr geprägt schon in den jüngsten Jahren und mich getrieben. Und ich hatte immer so einen Fantasiewunsch, dass es irgendwie was gibt, dass Israel von den Leuten irgendwie akzeptiert werden muss. Ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen politischen Richtungen. Ich bin ein absoluter Gegner der jetzigen israelischen Regierung. Aber es geht ums Prinzip, weil Hamas würde so sein, wie sie ist, auch wenn wir den linkesten Premierminister in Israel hätten. Also diese Nicht-Anerkennung der Existenz hat nichts mit der Politik zu tun.
Mandelbau schmiedet mit ein paar Vertrauten einen genialen, zunächst streng geheimen Plan und möchte ein zweites gelobtes Land gründen. Wäre das die Lösung, dass es dann doch ein zweites jüdisches Land gibt und wo soll es dann existieren?
Ich hätte gern eine Alternative, dass jüdische Menschen irgendwo in Frieden leben können und selbst wenn es am hintersten Ecken von Australien ist, ich bin auf Australien gekommen, weil ich Australien selber sehr gut kenne und schon mehr als 12 Mal dort war. Irgendwo weit weg in Japan gab es in den 60er Jahren praktisch keine Juden. Aber der Antisemitismus war sehr stark verbreitet. Also sie brauchen keine Juden, um ein Antisemit zu sein. Aber da kommt vielleicht meine kindliche Vorstellung, dass es irgendwo eine Möglichkeit geben soll.
Okay, was heißt das konkret?
Konkret, wissen Sie was? Ich bin nicht gegen BDS. Wenn die Leute keine israelischen Produkte kaufen wollen, sollen sie nicht kaufen. Ich bin nicht mal gegen einen Antisemit, solange er nicht handgreiflich wird. Sie müssen nicht jemanden gerne haben. Aber diese Intoleranz und diese Schuldzuweisung, die ja als Hitler einen Grund gesucht hat, um irgendwie gegen Juden was zu machen, wollte er zuerst sagen, dass die keinen guten Militärdienst im Ersten Weltkrieg geleistet haben. Dann haben wir festgestellt, dass der Verdienstorden prozentual am meisten die Juden hatten. Ich kann immer noch mit meinen 71 Jahren immer noch nicht akzeptieren, dass es nicht eine Möglichkeit gibt, irgendwo in Frieden zu leben. Die Leute, die nicht so politisiert sind auf der rechten Seite. Und natürlich ist Israel hat eine Geschichte. Und warum sie, wenn nicht, sonst wären wir nach Herzl, hätten wir auch können nach Uganda gehen. Ich weiß nicht, ob es dann besser geworden wäre. Wahrscheinlich hätten wir andere Gegner. Aber meine Naivität sagt, es muss irgendwie eine Möglichkeit geben. Und da habe ich mir gedacht, im hintersten Ecken in Australien, dass vielleicht niemand beansprucht, dass da eine Möglichkeit gäbe.
Nun, im Buch versucht Jan Bernstein, ein ehemaliger Gemeindepräsident, die Idee von Mandelbaum umzusetzen, dieses visionäre zweite Land, gelobte Land, wie es auch im Buch heißt, zu gründen. Das entwickelt sich ja dann zu einer Art Satire. Das geht nicht anders.
Nein. Sie kennen ja den Witz schon im Zweiten Weltkrieg in den Konzentrationslagern und die Leute haben damals irgendwie Steine gebaut. Da hat einer gesagt, danke Herr Professor, bitte Herr Doktor, das waren alles Akademiker. Ich glaube, der Humor, auch der steht nicht in der Bibel, aber mit dem Humor haben die Juden überlebt und das Ganze muss man satirisch betrachten. Ich könnte ohne Satire gar nicht überleben.
Wir verraten jetzt nicht, was am Schluss herauskommt, aber dieses Ringen mit dem Aufbau eines neuen jüdischen Landes erinnert ja auch stark an diese Schriften von Herzl, Altneuland, vor allem auch die Visionsüberlegungen, wie entwickelt man ein jüdisches Land, ein Wissen darum, wie auch eine jüdische Bevölkerung funktioniert. Haben Sie recherchiert, haben Sie da versucht, wirklich eine konkrete Vision zu entwickeln, die auch eine reale Grundlage hat?
Tatsächlich habe ich nicht wahnsinnig recherchieren müssen, weil ich die letzten 50 Jahre in meinem Leben ständig recherchiert habe und sie einfach aus der Schublade holen konnte. Ich habe ganz wenige Dinge müssen recherchieren, der Rest war in meinem Kopf.
Es ist ein Roman, es ist eine Novelle, es ist eine satirische Novelle. Auffallend ist das Frauenbild, das dieser Hauptprotagonist hat, kommt ein wenig altbacken daher, ist es ein wenig aus der Zeit gefallen?
Fragen Sie mich wahrscheinlich die schwierigste Frage. Heute, wenn man einen schwarzen Mann trifft, darf man gewisse Worte, das N-Wort, nicht sagen. Als ich klein war, hatten wir Romane, Märchen, wo das ganz normal war. Wir hatten Schokolade, die man nicht mehr erwähnen darf, wie sie heißt. Heute ein Kabarettist hat mal gesagt, ich weiß gar nicht, wie das neue Wort heißt, das ist Schokolade mit Migrationshintergrund. Und ich finde es übertrieben, was heute läuft. Genauso, ich habe die Frauen immer hochgehalten, ich habe nur Töchter. Und ich habe, wo ich früher in der Bank gearbeitet habe, immer geschaut, dass die Damen dasselbe Salär hatten wie Männer. Aber auf der einen Seite suchen alle die Gleichberechtigung und auf der anderen Seite muss man so wahnsinnig aufpassen, wie man redet. In dieser Beziehung passe ich nicht mehr in die Zeit, genauso wie mir die neue Rechtschreibung auf den Geist geht.
Die neue Rechtschreibung ist auch nur teilweise im Buch implementiert, weil es ist eine Schweizer Publikation. In dem Sinne ist alles gut. Aber lassen Sie uns zurückkommen zum Plot und zur Frage um die jüdische Existenz und um Israel. diese umtreibt, die Hauptprotagonisten, alle, die sie genannt haben und noch mehr, die darin vorkommen. Am Schluss eigentlich denkt man sich, diese Leute haben gelebt für eine Idee, für diese Idee dieses jüdischen Staates. Natürlich spielt das Privatleben eine große Rolle, auch in diesem Roman, aber es ist eigentlich immer allem untergeordnet.
Die Frage stellt sich, warum gibt es viele Menschen, die immer wieder nach Israel gehen, so wie ich, aber nicht dort leben? Warum? Ich spreche Hebräisch, ich bin oft in Israel, aber ich habe nie entschieden, dort zu wohnen. Und das ist genau der Grund. Irgendetwas stört mich. Es ist klar, in den ersten 20, 30 Jahren im Staat hat nichts funktioniert, es war alles neu. Auf der einen Seite ist Israel das Hightech-Land Nummer 2 in der Welt und auf der anderen Seite klappt gar nichts in der Administration. Ich rede jetzt nicht von Politik. Also hat mich das irgendwie gehindert und in meinem Roman habe ich versucht, irgendwie das Ganze zu renovieren, mit dem Rucksack, dass es schon mal in Israel gegeben hat. Und das hat mich irgendwie motiviert, sowas, also Sie sagen, dass die Leute ihr Privatleben fast zurückgestellt haben. Das wurde vor allem von zwei Protagonisten getrieben in meinem Buch. Aber die anderen haben einfach mitgemacht und sich von der Idee fallen lassen. Aber es ist so wie im richtigen Leben. Ein, zwei Leute haben die Idee, die anderen finden sie gut und machen einfach mit. Aber würden die Hauptakteure, die Protagonisten, nicht mehr treiben, würden die anderen wegfallen.
Brauchen die Juden und Jüdinnen eigentlich dann diese Idee eines jüdischen Staates, um in der Realität, in der sie leben, viele leben ja nicht in Israel, eigentlich sich mehr zu Hause zu fühlen? Also sie haben diese Amplitude, sie versuchen diese Vision, die Utopie, das andere zu entwickeln, aber eigentlich leben sie eben nicht dort und wollen auch nicht dort leben.
Sie reden so sagen von den korrespondierenden Zionisten. Ich muss Ihnen sagen, ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworten soll, aber ich habe keinen Zweiten Weltkrieg mehr erlebt, aber von allen Konflikten, die ich sehe, glaube ich, dass wir in Israel in dem schlimmsten Konflikt sind und in einem bedrohlichen. Es hat schon viele jüdische Staaten gegeben, die haben aber alle nicht mehr als 70, 80 Jahre überlebt. Wir sind in Israel in einer ganz kritischen Phase und selbst wenn sie kein Idealist sind und einfach in den Tag leben, gibt viele Menschen, die sagen, ja, ich gehe nach Berlin wohnen. Berlin ist eine Stadt, die mir sehr nahe ist. Aber schauen Sie mal, was in Berlin abgeht. Ich war vor 10 Jahren in Berlin, wo der erste Gaza-Krieg war. Man hat mir nicht angesehen, dass ich ein Jude war. Aber da gab es Demonstrationen, ich habe mich gefürchtet. Und jetzt dasselbe nochmal, wo sollen wir denn hin? Wer Jude ist, bestimme ich, hat mal ein Nazi gesagt. Wir können nicht fliehen. Wohin sollen wir? Also das ist keine Sache mehr der Idealisten. In Frankreich hat schon der Großrabbiner aufgerufen, wir sollen aus dem Land gehen.
Und am Schluss stellt sich natürlich die Frage, wenn man das Buch heute liest, hätten Sie das Buch nach dem 7. Oktober überhaupt geschrieben oder anders geschrieben?
Nein, ich hätte es wahrscheinlich gar nicht mehr geschrieben, weil das hätte mir völlig den Wind aus den Segeln genommen. Ich meine, dass Israel angegriffen worden ist, das werden wir dann hoffentlich im Bericht sehen. Das wurde durch Vernachlässigung der Regierung für diese Grenze gesehen, das ist der technische Teil. Nein, ich hätte wahrscheinlich den Mumm nicht gehabt, weil in meinem Buch habe ich auch ein Stück Hoffnung gehabt, dass diese Regierung nicht schalten und walten kann. Aber nein, ich muss definitiv sagen, ich hätte den Mumm oder die Kraft gar nicht gehabt, das zu schreiben.
Und ein Teil dieses Mumms, dieser Kraft, das zu schreiben, hängt natürlich auch zusammen mit der Leichtigkeit, die Sie gefunden haben, dieses Thema anzupacken. Es sind ja viele ernste Themen drin, Themen, die viele Jüdinnen und Juden oder Menschen, die nahe mit jüdischen Menschen sind, umtreiben. Diese Leichtigkeit ist aber wichtig, um so eine Geschichte zu erzählen.
Ich glaube, es ist eine große jüdische Eigenart. Wir können das nur irgendwie mit einem Witz ertragen, was da abgeht. Und das hat auch mein Buch getrieben.
Nächstes Jahr in Australien ein Buch von André Boilhard erschienen im Book Verlag von Tachles Jüdische Medien AG, erhältlich auf allen Online-Plattformen und im Buchhandel. Vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast.